Hallo Bad Pyrmont, Podcast Kur im Dialog mit Silke Schauer und Joachim Stracke. Hallo Silke.
Hi Joe.
Heute haben wir unser Studio im Königin-Luise-Bad in der Lehrküche aufgebaut, denn heute geht es um das Thema Ernährung. Die Ernährung, die hat ja einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Das jedenfalls sagt das Robert-Koch-Institut. Man kann es natürlich auch negativ ausdrücken. Fehlernährung ist eine Hauptursache für vorzeitigen Tod. Silke, du bist aber heute nicht nur als Moderatorin hier, sondern du bist ja auch Ayurveda-Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Darüber wollen wir später dann auch noch reden. Und wir haben natürlich auch einen Gast im heutigen Podcast. Das ist Maja Friedrichs, Ernährungswissenschaftlerin und Beraterin beim Staatsbad Pyrmont. Hallo Maja Friedrichs.
Hallo.
Maja, ich habe heute gefrühstückt, Vollkornbrot mit Käse und Wurst. Was haben Sie gefrühstückt?
Bei mir gab es heute Morgen Obstsalat mit Skier und Joghurt drin, bisschen Honig, Leinsamen, so ein Fruchtmüsli dabei und dazu gab es einen Tee.
Das hört sich schon sehr gesund an. Was sagen Sie zu Vollkornbrot?
Ist eine super Möglichkeit als Frühstück. Also wenn man jetzt nicht gerne süß frühstückt, so wie ich, ist das eigentlich optimal.
Und Wurst und Käse?
Kann man auch gut machen.
Kann man
machen. Mir fehlt so ein bisschen das Gemüse. Also dazu noch irgendwie ein bisschen Paprika mit aufs Brot oder Möhre dazu, dann wäre das schon richtig super.
Was gehört eigentlich auf den gesunden Frühstückstisch?
Ja, das ist tatsächlich für jede Mahlzeit so ein bisschen das gleiche Konzept. Am besten füllen wir die Hälfte des Tellers mit Gemüse oder beim Frühstück kann man auch Obst nehmen. Und dann haben wir ein Viertel ungefähr, das wir mit den Beilagen füllen. Beim Frühstück jetzt zum Beispiel Getreide, aber bei anderen Mahlzeiten können das auch Kartoffeln, Reis, Nudeln sein. Und dann haben wir noch ein Viertel für die Proteine, also das Eiweiß. Ganz wichtig für die Muskulatur. Das kann man zum Beispiel beim Müsli jetzt mit dem Quark, mit dem Skier decken. Oder in deinem Fall mit dem Fleisch, mit der Wurst, die du da drauf hattest.
Jetzt fehlt mir so ein bisschen dieser Aspekt des Genusses. Gibt es Genuss bei einem gesunden Frühstück?
Natürlich, Genuss spielt eine wahnsinnig große Rolle. Und daher sollte man einfach schauen, wie kann ich so ein bisschen an diese Telleraufteilung denken und den mit dem füllen, was ich gerne esse.
Nun ist das aber in Deutschland, wahrscheinlich auch nicht nur in Deutschland, so, dass bestimmte Sachen bei den Menschen noch nicht in den Köpfen sind und vielleicht auch nicht gut ankommen. Als die Grünen vor Jahren mal den Veggie Day vorgeschlagen haben, also den einen Tag in der Woche, wo man eben kein Fleisch essen sollte, da gab es einen großen Aufschrei. Wieso ist das so? Was machst du da für Erfahrungen?
Also Verbote sind grundsätzlich etwas, das wir nicht gerne mögen. Das heißt, da regt sich in uns direkt Widerstand, wir fühlen uns eingeschränkt. Dass das Ganze tatsächlich gesundheitlich auch einen Vorteil für uns hat in der Zeit, in der wir heute leben, ist dabei erstmal nicht das, was einem primär in den Sinn kommt. Tatsächlich weiß man heute, dass es besser ist, wenn wir deutlich weniger Fleisch essen, als wir essen. So als Richtwert gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 300 Gramm in der Woche an.
Das ist nicht viel.
Das ist sehr wenig tatsächlich, ja. Wenn Sie da jetzt drüber nachdenken, was Sie in der Woche so essen, dann ist das oft schon an einem Tag. Also wenn man ordentlich Wurst aufs Brot legt, dann isst man mittags noch vielleicht ein Schnitzel, sage ich jetzt mal, und abends noch ein Würstchen irgendwie dabei, dann hat man das eigentlich schon. Ja, deshalb wäre es tatsächlich für den Körper ganz gut, wenn wir uns da ab und zu auch fleischlose Alternativen, fleischlose Gerichte gönnen oder Tage. Aber ich glaube, man muss das ein bisschen anders vermarkten.
Früher gab es ja den Sonntagsbraten, ne? So kenne ich das irgendwie noch. Unter der Woche wurde Eintopf oder Kartoffelpuffer und etc. Und am Sonntag gab es dann den Sonntagsbraten und da die Reste wurden dann irgendwie noch Montag, Dienstag weiterverwertet. Und da war wahrscheinlich diese 300-Gramm-Regel noch besser praktizierbar.
Ja, also wenn wir dorthin quasi zurückfinden würden, wäre das optimal. Wenn das Fleisch tatsächlich wieder so etwas Besonderes wäre, etwas, was wir nicht ja andauernd essen, sondern das seine Berechtigung hat, seinen Stellenwert auch hat in der Ernährung. Das Problem ist nur die Menge, in der wir das häufig essen, dass es dann ungünstig ist. Was man auch machen kann, ist einfach zu sagen, ich esse jeden Tag eine Handvoll Gemüse mehr, die ich vorher nicht gegessen habe. Das würde auch schon einen großen Vorteil für die Gesundheit bringen.
Sagt man ja auch lieber weißes Fleisch als rotes Fleisch. Ist das immer noch richtig?
Wir sehen bisher in Studien, also die wissenschaftlichen Daten zeigen diesen Zusammenhang, vor allem zu Darmkrebserkrankungen, nur mit rotem Fleisch, mit weißem nicht. Wobei sich da natürlich auch die Frage stellt, wenn wir sowieso nur 300 Gramm Fleisch in der Woche essen würden, dann wäre es wahrscheinlich auch egal, welches wir essen.
Also man darf immer noch ein bisschen Fleisch zumindest essen. Im Sommer fällt es sicherlich vielen schwer, weil dann geht es um den Grill. Was tut man dann als Alternative auf dem Grill?
Ganz wichtig, Sie dürfen so viel Fleisch essen, wie Sie möchten. Das ist ja Ihre eigene Entscheidung. Es gibt niemanden, der kommt und sagt, das darf man nicht mehr, auch wenn das häufig so klingt. Die Ernährungsempfehlungen sind anders, aber es sind halt Empfehlungen. Und was jeder Einzelne daraus macht, ist dann die eigene Entscheidung. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man halt wirklich darf, wie man möchte. Und ja, was man beim Grillen machen kann, da gibt es tatsächlich grenzenlose Möglichkeiten. Also was man an Gemüse alles auf den Grill legen kann, zum Beispiel Pilze, Pilzpfannen oder gegrilltes Gemüse, Paprika mit Feta drauf zum Beispiel.
Man kann sogar Bananen grillen.
Bananen, Ananas.
Grillen als Nachtisch und dann noch ein bisschen Kokosjoghurt dazu.
Sehr oder lecker. Melone.
Oder Melone grillen, auch eine feine Sache.
Klingt ungewöhnlich, ist aber lecker.
Ja, man wird heute kreativer. Ne? Du machst ja auch viele Kurse. Was hast du denn für Erfahrungen, wenn du den Leuten erzählst, macht es so vielleicht? Wie reagieren die da drauf?
Also meistens ist es so, dass die Leute einfach froh sind über Ideen und dass sie feststellen, ach, das ist ja doch eigentlich ganz einfach. Da brauche ich ja gar nicht viel Aufwand, um mir was Gutes zu tun.
Im Internet gibt es natürlich heute auch viele, viele Anregungen, wie man ja fleischlos grillen kann, wie man sonst essen kann. Also es gibt ja Unmengen von Rezepten mittlerweile. Ich habe neulich ein Rezept gemacht mit Auberginen, die man wie Matjes einlegen kann. Und es schmeckte tatsächlich wie Matjes. Es war völlig baff so. Also hätte ich nie gedacht, dass man so einen Geschmack dann tatsächlich auch kopieren kann. Es geht aber bei der Ernährung ja auch gerade um die Fette. Nun, Fett, denkt man, alles schlecht, aber stimmt ja nicht, ne? Oder?
Da hast du völlig recht. Also es kommt wirklich drauf an, welches Fett und welche Menge insgesamt. Und gerade die guten Fette, die ja oft auch im Gespräch sind, ne? Also zum Beispiel Olivenöl, Rapsöl oder auch Avocado sind da gute Vertreter. Leinsamen, die man auch wunderbar so als kleinen Crunch auf Gerichte noch streuen kann, sollte man da auf jeden Fall nicht vergessen. Sind ganz wichtig. Also ohne Fette könnten wir nicht leben.
Aber was sind gute Fette, was sind schlechte Fette?
Also zum einen beeinflusst das natürlich unsere Blutfettwerte, welche Fette wir in welchen Maßen essen. Also gerade die ungesättigten Fettsäuren, also die eben dafür sorgen, dass unser schlechtes Cholesterin zum Beispiel sinkt, sind wichtig für uns. Also das sind zum Beispiel Rapsöl, Olivenöl, Leinöl sind da so die klassischen Vertreter, die eine wichtige Rolle spielen für die Herzgesundheit, also vor allem, ne? Also für den Herzkreislauf letzten Endes, für unsere Gefäße. Und die ungünstigen Fette sind die gesättigten Fettsäuren. Die erkennen Sie daran, dass die bei Raumtemperatur fest sind. Die haben eben den gegenteiligen Effekt.
Das heißt, die erhöhen die schlechten Blutfettwerte und die sind eben auch nicht gut für die Arterien etc. pp.
Genau, wobei es natürlich insgesamt immer auf die Menge drauf ankommt. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ich esse Butter auf meinem Brot, aber das ist eigentlich die einzige relevante Quelle an gesättigten Fetten, die ich so habe, dann ist das überhaupt kein Problem. Ne? Also es kommt wirklich so auf das gesamte Essen drauf an, letzten Endes.
Wir gehen ja immer davon aus, dass die mediterrane Küche, also gerade im Süden, wenn wir nach Griechenland fahren, nach Spanien, da wird viel mit Olivenöl gekocht, dass das eine gute Küche ist.
Genau. Und wenn Sie jetzt ans Mittelmeer denken, dann denken Sie vielleicht an Pasta, an Pizza, an das Schlemm beim Italiener oder beim Spanier. Das ist tatsächlich gar nicht unbedingt das, was die traditionelle Mittelmeerküche ausmacht. Denn diese gesunde Mittelmeerküche, um die es immer geht, das ist die, die man dort früher gelebt hat. Das heißt, Pizza und Pasta waren zwar Teil des Speiseplans, aber der Fokus liegt dort viel auf Gemüse, auf Fisch, also auf Seefisch tatsächlich, spielt auch eine wichtige Rolle, aber auch sehr viele Pflanzenfasern auch abseits des Gemüses, also zum Beispiel aus Hülsenfrüchten, Bohnen, Erbsen, Linsen. all das hat da eine wichtige Rolle gespielt. Und das sehen wir auch dort, dass es durch die Veränderung zur westlichen Ernährung hin eben die gleichen Probleme auftreten wie bei uns gesundheitlich.
Gehörte der mediterrane Raum nicht auch zu den blauen Zonen oder ist das jetzt schon vorbei? Wie sieht das da aus?
Genau, also es gibt so ein paar Gegenden auf der Welt, diese blauen Zonen, wo die Menschen deutlich älter werden oder deutlich häufiger über 100 Jahre alt werden als woanders. Und da gibt es auch welche im mediterranen Raum, genau. Und da hat man halt geschaut, wie essen die eigentlich? Und das scheint uns wirklich sehr gut zu tun. Und ganz wichtig ist hier auch wieder das Thema Genuss, was du vorhin angesprochen hattest, und das Essen in Gesellschaft. Das Essen nämlich eben nichts ist, was man so losgelöst betrachten kann. Denn das ist immer so ein bisschen das Problem. Bei Ernährung geht es viel darum, was sollte ich, wie mache ich das optimalerweise, ne? Was ist da so die Wissenschaft dahinter. Aber beim Essen, sie ernähren sich ja nicht, ne? Sie essen ja. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und das ist immer so der Knackpunkt, auch in der Beratung zu schauen, wie man das beides verbinden kann. Ne? Wie man das hinbekommt, dass die Menschen einfach das Richtige essen und es ihnen schmeckt. Und da Wege für sich finden, wie sie damit gut zurechtkommen.
Ja, du hast einen Punkt eben genannt, das gemeinsame Essen. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir eigentlich keine Zeit haben, wo wir schnell nochmal in ein Fastfood-Restaurant gehen, da uns was rausholen, eigentlich gar nicht mehr richtig kochen, sondern vielleicht Convenience-Produkte nutzen. Das alles ist eigentlich doch nicht gesund, oder?
Es ist nicht optimal, ja.
Da kommt der Schlenker, weil du es selber oft machst, dass du auch Fastfood-Gerichte isst?
Oft würde ich jetzt nicht sagen, aber ich komme auch mal nach der Arbeit nach Hause oder in der Mittagspause und ich denke mir, ich habe überhaupt keine Zeit, keine Lust, mir jetzt großartig irgendwie was zu machen und habe vielleicht auch gar nichts da. Und da finde ich das tatsächlich auch legitim zu sagen, ich habe ein Notfallgericht immer zu Hause, ob das jetzt eine Tiefkühlpizza ist oder was das ist, damit man einfach auch dann was isst, weil gar nichts zu essen wäre natürlich auch kontraproduktiv. Und da muss man immer so ein bisschen schauen, was funktioniert für mich. Und da kann man natürlich auch schauen, was für eine Tiefkühlpizza wäre das dann. Ist das eine, wo Gemüse drauf liegt? Da kann man ja dann auch wieder ein bisschen abwägen und sich was Gutes tun. Aber ich finde es sehr wichtig tatsächlich, dass man da auch Möglichkeiten hat zu sagen, ich mache das an 6 oder 5 Tagen in der Woche gut und 1, 2 Tage, da lasse ich auch mal 5 gerade sein. Das ist ja auch wichtig. Wir sind ja auch alle nur Menschen.
Also es soll keine Religion werden daraus.
Nein, überhaupt nicht.
Dass man aber auch schnell und trotzdem gut kochen kann, das probieren wir in der Lehrküche im Königin-Luise-Bad selbst aus. Wir kochen Shakshuka, einen orientalischen Gemüsetopf mit Ei.
Ja, was machen wir? Wir machen Shakshuka.
Ja, genau.
Und liegen haben wir hier frische Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Eier und Petersilie.
Ich mache das Öl schon mal warm. Das kommt dann nämlich mit dem Knoblauch, wird das schon mal warm gemacht. Nur nicht zu heiß, denn sonst wird der Knoblauch bitter.
Möchtest du die jetzt schon da rein?
Du darfst die da rein tun, genau. Einmal das Öl fertig. Einmal die Paprika.
Da kommen jetzt noch mehr.
Das duftet schon richtig toll. Mit den Knoblauch und die Paprika in der Pfanne.
Was ist mit den Zwiebeln hier?
Achso, ja, die müssen ja auch noch rein.
Ich liebe ja Knoblauch. Knoblauch ist wirklich was Tolles. Obwohl das dein Gegenüber dann nicht mehr so toll findet, aber trotzdem.
Der muss einfach auch was essen. Dann ist das Problem gleich weg. Und ist auch super für den Blutdruck, ne? Also da haben wir das wieder, was Lebensmittel einfach für einen großen Einfluss haben.
Soll ich denn noch hier Petersilie schneiden?
Da kannst du gerne was von schneiden oder zupfen, wie du es lieber magst. Ah, das klappt gut hier. Mit dem Tomaten schneiden braucht man gar nicht, kann man in der Pfanne, ich ändere das Rezept im Anschluss gleich nochmal, bevor wir es dann hochladen, ne? Damit man das dann auch nachkochen kann. Kann man wunderbar jetzt verdrücken. Jetzt haben wir noch den letzten Punkt. Und zwar werden die Eier vorsichtig aufgeschlagen und dann auf diese Tomaten-Paprika-Soße so drauf gelegt. Da machen wir den Deckel drauf. Ja, genau. Dann machst du die da einfach alle drauf. Und dann machen wir den Deckel zu, bis die Eier fest sind.
Das sieht zumindest sehr gut aus.
Sehr lecker. Und also das Ei finde ich da drin total fantastisch. Guten Appetit!
Guten Appetit!
Ja, bei einem schönen Essen, da wird ja auch schon mal der ein oder andere Tropfen genossen. Wie sieht denn Alkohol aus Sicht der Ernährungswissenschaftlerin aus?
Alkohol ist ein Zellgift und da gibt es in dem Sinne keine unbedenkliche Menge. Da muss jeder dann auch wieder selber entscheiden, ne? Mache ich das? Wie oft mache ich das? Wie viel davon dann auf einmal? Die Wissenschaft sagt klar, am besten gar nicht. Aber das ist ja bei anderen Sachen auch so. Also am besten sollen wir ja auch nicht 6 Stunden am Tag sitzen oder 8 Stunden am Tag am Schreibtisch und dann nach der Arbeit aufs Sofa weiterziehen. Am besten sollten wir uns da auch bewegen. Und das ist ja bei allem so, man muss immer selber entscheiden, was ist für mich relevant. Wie wichtig ist das in der Gesellschaft, vielleicht auch abends da zu sitzen, ein Glas Wein zu trinken. Wenn man es macht, dann am besten zu den Mahlzeiten, damit es halt nicht auf leeren Magen ist. Das ist der Stand dazu.
Es gibt ja einen Trend mittlerweile, wo es darum geht, dass der Alkohol aus den Getränken rausgenommen wird. Beim Wein gibt es das, beim Bier gibt es das ganz viel schon. Dafür wird aber Zucker zugeführt. Ist das nun die bessere Alternative?
Es kommt auf die Menge drauf an. Also pauschal kann man tatsächlich über kein einziges Lebensmittel sagen, das ist gesund und das ist ungesund und das sollte man niemals essen. Denn es kommt wirklich absolut drauf an, was macht man die anderen Mahlzeiten des Tages, was sind die anderen Getränke, ne? Und wenn man jetzt zu einem Anlass oder nach Feierabend nett zusammensitzt und man möchte da einfach ein, ich sag gerne, Spaßgetränk trinken, dann kann man das gerne tun.
Also letztendlich kommt es auf die Menge an immer wieder.
Ja, bei allem. Also es ist nicht gut, nur Möhren zu essen. Es ist aber auch nicht gut, nie Möhren zu essen. Ne? Die Mischung macht's am Ende bei allem.
Silke, ich hatte ja anfangs schon darauf hingewiesen, dass du dich auch dem Ayurveda verschrieben hast. Du machst da ja auch Kochkurse für das Staatsbad. Was genau versteht man eigentlich unter Ayurveda?
Oh, Ayurveda ist eine der ältesten oder die älteste Heillehre, die es gibt. Ist über mehrere tausend Jahre alt, ist von der Weltgesundheitsorganisation offiziell als Heillehre anerkannt und ein wesentlicher Teil des Ayurveda, zumindest in der Prävention, ist die Ernährung. Und der Ayurveda sagt, man kann sich zwar nicht jede Krankheit wegessen, in Anführungszeichen, aber wir können, und da ist, glaube ich, das passt auch zu dem, was Maya vorhin gesagt hat, bis zu 60% können wir unsere Gesundheit mit Ernährung positiv beeinflussen und wir können auch bei chronischen Erkrankungen mit Ernährung das weiter unterstützen. Und der Ayurveda sieht das genauso, wie du das eben so schön gesagt hast, dass man 1-2 Tage auch mal das essen sollte, was man will, da eben kein Dogma draus machen, sondern 20% auch einfach genießen. Unter dem Motto, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Eine der wesentlichen Maximen, sage ich jetzt mal, oder Empfehlungen des Ayurveda, auch der Ayurveda spricht immer von Empfehlungen, ist, dass wir viel warm essen sollen. Das ist, glaube ich, so ein wesentlicher Unterschied zu, sonst ist auch viel Gemüse und Fleisch in Maßen. Alkohol ist ein Gift. Es ist deine Entscheidung, was du daraus machst oder nicht. Aber sehr viel warme, gekochte Kost essen, weil der Ayurveda eben sagt, die Rohkost ist für uns nicht so gut verträglich. Die Möhre, die rohe Möhre hat zwar mehr Vitamine, aber unser Stoffwechsel kann die so gar nicht rausziehen. Gibt es auch Studien von Richard Wrangham, sehr schön zusammengefasst in seinem Buch Feuerfang, ein Professor aus Harvard, der schon in den 60er, 70er Jahren hier Studien mit der Universität Gießen dazu die herangezogen hat, um seine These zu belegen, dass eben diese gekochte Nahrung uns viel mehr Energie lässt, als wenn wir viele kalte Nahrung zu uns nehmen. Also warmes Essen ist so ein ganz, ganz wesentlicher Ansatzpunkt im Ayurveda, aber auch, dass wir sollen Ballaststoffe in Form von Rohkost als Beilagensalat zur Mittagszeit ist auch eine der Empfehlungen. Abends wird es nicht empfohlen, aber ich glaube, das sieht Maya wahrscheinlich auch ähnlich, dass Rohkost und Salate so ab am späten Nachmittag, am Abend nicht mehr so gut verdaut werden kann. Das ist so von der Ernährung her der größte Unterschied. Ansonsten sagt der Ayurveda genauso wie die Ernährungslehre, Gemüse, Gemüse, Gemüse.
Ja. Das ist auch so toll und so vielfältig und so lecker. Da kann man eigentlich nicht genug von kriegen.
Ja, aber interessanterweise, wenn wir jetzt irgendwo hingehen oder hinfahren oder wenn wir unterwegs sind, das, was schnell verfügbar ist, ist irgendein Teigprodukt mit irgendeinem Käse drauf, 100.000 Zusatzstoffen, Zucker ist auch immer drin. Das kann ich irgendwie auf die Schnelle verzehren, aber es ist nicht irgendwie möglich, dass ich die Pilz und Zucchini und Karottenpfanne mit ein bisschen Reis irgendwo mal schnell eben unterwegs so nehmen kann. Das ist schade, weil es wahrscheinlich einfach auch vom Prozess her schwierig ist, mitzunehmen und das in Masse zu produzieren. Also das, irgendwo da muss der Knackpunkt liegen.
Ja, bin ich total bei dir. Das finde ich auch total schwierig, wenn man mal unterwegs ist und man ist im Supermarkt und denkt sich, ich nehme mir noch schnell eine Kleinigkeit mit fürs Mittagessen. Und dann steht man in der Backecke und denkt, aber mittlerweile finde ich das richtig toll. Es gibt bei den gekühlten Produkten auch so fertige Salate. Die sind jetzt natürlich nicht warm, also nicht ganz das, was bei dir ja auch wichtig wäre, ne? Aber da kann man wirklich auch ganz tolle Sachen mitnehmen, ne? Dann hat man so eine große Schale mit Nudeln drin, mit Gemüse dabei, mit einem leckeren Dressing und die sind echt wirklich richtig gut. Das wäre so mein Tipp für unterwegs. Aber es ist wirklich, ja, manchmal nicht so einfach.
Wobei die Zeiten haben sich ja schon verbessert. So, ne? Du sprichst von den Salaten, obwohl da soll man ja immer auf das Verfallsdatum gucken, weil das schon sonst mit Bakterien versetzt ist. Aber früher gab es, wenn man Vegetarier war, in der Kneipe ein Käsebrot. Das war das, was die Alternative war. Mittlerweile gibt es bei den meisten Restaurants heute zumindest ein vegetarisches Gericht, glaube ich schon.
Und es gab, glaube ich, immer nur diese komische Gemüsemischung aus fertigen Erbsen, Möhren und diesem kleinen weißen Blumenkohl. Ne? Das war's, was du dann noch so. Dann kriegen sie halt die Beilage, die Bechamelsoße müssen wir auch weglassen, so, ne? Aber das war's dann, ja.
Also auch jetzt, wenn man essen geht, habe ich manchmal noch das Gefühl, man ist so sehr auf der Vorspeisen- oder Beilagenseite unterwegs. Es wird besser.
Vor allen Dingen in Großstädten.
Aber lass uns nochmal zurück zum Ayurveda. Du hattest ja auch einen Grund, warum du deine Kost gewechselt hast und was für Folgen hat das gehabt?
Ich habe eine Nahrungsmittelunverträglichkeit und habe dadurch extreme gesundheitliche Beschwerden bekommen und viele Nahrungsmittel dann in Anführungszeichen verboten. Also die waren einfach mir nicht mehr zuträglich. Ich hätte sie weiter essen können, hätte dann aber viel Cortison jeden Tag nehmen müssen. Und so habe ich dann, das ist ja jetzt schon fast 20 Jahre her, habe ich dann nach anderen Ernährungsformen gesucht. Und die ganzen veganen Trends und sowas, was es jetzt gibt, das gab es damals noch nicht. Und da habe ich im Ayurveda eben wirklich dann eine Möglichkeit gefunden, mich alternativ gut zu ernähren und mir, dass es auch wieder schmeckt, dass es auch wieder Spaß macht. Und das war mein Einstieg in den Ayurveda. Und dann habe ich meine erste Kur gemacht, meine ersten Seminare. Und wenn man dann in so einer Kur von oben bis unten eingeölt wird und einfach so eine ganz wunderbare Form der Entspannung und Regeneration kennenlernt. Und da war einfach der Funke vom Ayurveda war dann da.
Aber das hat ja auch was ausgelöst für deine Gesundheit.
Absolut. Ich habe auf einmal umgedacht. Ich habe auf einmal, muss man dazu sagen, der Ayurveda, das ist natürlich eine Nische, der Ayurveda. Ja? Der muss jetzt hier gar nicht so viel Raum bekommen, weil er speziell ist. Der Ayurveda sagt eben auch, iss nur ein Protein in einer Mahlzeit, weil alles andere für uns zu schwer verdaulich ist. Und gerade Käse verschleimt sehr und das war auch eines meiner großen Probleme, dass ich dann eben keine Milchprodukte mehr essen konnte. Da war der Ayurveda eine tolle Alternative und ich habe mehr noch, also von Jahr zu Jahr mehr über Ernährung, was das mit mir macht und später dann auch, was es mit anderen macht, immer mehr verstanden.
Ich finde das so toll, wie du das beschreibst, weil das ist eigentlich genau das, wo auch bei mir so das Aha-Erlebnis und der Fokus drauf liegen, einfach diese Bedeutung, was für einen Unterschied das machen kann für den eigenen Körper, für das eigene Wohlbefinden, wenn man auf die Ernährung einfach mal hinschaut. Wenn man da einfach die Möglichkeit nutzt, darüber Einfluss zu nehmen. Und das ist richtig schön, dir dabei zuzuhören.
Also der Ayurveda, der spricht ja ganz viel von Bildern. Und du, Maya, hast ja wunderbar die ganze Wissenschaft darunter studiert. Die ganze schulmedizinischen Zusammenhänge. Und der Ayurveda, der kannte vor 1000 Jahren noch keine Schulmedizin und keine Mikroskope etc. Das heißt, der musste sich die Ernährung und die Gesundheit in Bildern erklären. Und deswegen ist für mich der Zugang da so leicht. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Also extrem, also tolle Ayurveda-Therapeuten und Ärzte, die haben natürlich noch ein viel komplexeres Wissen. Ich finde es dann eben spannend, ich habe da dann zum ersten Mal verstanden, wenn dann eine Dozentin zu mir sagt, ja, was du isst, dann entscheidet dein Körper, habe ich jetzt hier eine schöne gedünstete Zucchini bekommen und einen schönen gedünsteten Kürbis? Kann ich daraus eine schöne Babyzelle machen für deinen Körper? Oder habe ich jetzt irgendwie Junkfood bekommen mit Zucker, Emulgatoren, Zusatzstoffen, Alkohol, Koffein? Und er sagt, ach Mist, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Das muss alles irgendwie raus aus dem System. Und das hat mir so bildlich so, aha, ja, also jeder Bissen, den ich nehme, damit passiert ja was in meinem Körper. Und das ist, glaube ich, so ein abstraktes Bild. Das bringt uns keiner bei. Das Denken haben wir nicht. Wir haben Hunger, wir schlingen irgendwas in uns schnell rein und dann muss es weitergehen. Und also Essen muss schnell zur Verfügung stehen. Und ich bin ja auch ein Kind der 80er. Das heißt, da war die Priorität ja wirklich auf Leistung und Arbeiten und Karriere. Aber für sich selbst was kochen, warum? Also muss ja schnell gehen, gibt doch irgendwas, ne?
So. Ja, und dass das der Baustein tatsächlich für deinen Körper ist, ne? Genau. Den du ja nur über das Essen quasi bekommst, weil anders kriegt dein Körper ja nichts, woraus er bauen kann. Das ist dann vorher so runtergefallen und das war dann dein Aha-Erlebnis, ne?
Genau, dass das unser Fundament ist für unsere gesamte Gesundheit.
Du gibst ja auch Kochkurse. Und in dem Zusammenhang ist mir eins nochmal in Erinnerung gekommen. Das Dattel-Chutney spielt da eine ganz große Rolle. Was hat es damit auf sich?
Ich habe mir überlegt damals, wie nenne ich das? Und ich fand es jetzt irgendwie doof, irgendwie Ayurveda-Coaching für Das war mir alles so, da kommt dann so ein bisschen die Kreativität. Sagte ich, warum nicht Dattel-Chutney? Das war wirklich, den ersten Kochkurs habe ich, glaube ich, 2008 gemacht oder 2007, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und da war eines der ersten Gerichte war eben dieses Dattel-Chutney und das fand ich total lecker. Das zog als erstes in unsere Küche ein, genauso wie warmes Porridge am Morgen. Das war so eine der ersten Mini-Schritte, die ich in eine andere Ernährung gemacht habe. Und dann muss man noch wissen, dass Chutney, jedes Chutney hat 6 Geschmacksrichtungen und der Ayurveda sagt eben, wenn du alle 6 Geschmacksrichtungen gegessen hast, dann ist dein Körper auch so entspannt und sagt, ich habe alles gekriegt. Das große Gegenteil wäre, wenn, das kennt bestimmt jeder von uns, also ich kenne es von mir, dass ich aus Stress oder Faulheit oder so eine Tüte Chips gegessen habe oder eine halbe und danach denke, jetzt bräuchte ich noch irgendwie was Süßes. Ja? Also der Körper sagt genau, ey, du hast mich nicht ausreichend, ich brauche jetzt noch mehr. Und wenn wir ein Chutney zu einer Mahlzeit nehmen, dann sind diese 6 Geschmacksrichtungen drin und dann sagt der Ayurveda, das würde Maya jetzt ganz anders sehen, dass dann alle Gewebe die Möglichkeit haben, genährt zu werden.
Gewürze spielen ja auch eine ganz wichtige Rolle in der Ernährung. Kurkuma, da stoße ich auch immer wieder drauf, spielt im Ayurveda auch eine Rolle, oder?
Ja, Kurkuma ist ein schönes Beispiel, wie der Ayurveda schon über Jahrtausende gehandelt hat und die Medizin, die Wissenschaft es dann später belegt hat. Also vor Jahrtausenden wurde Kurkuma schon allen Menschen empfohlen, die mit Entzündungen zu kämpfen hatten, ob jetzt äußerlich oder innerlich. Oder einfach um diese anti-entzündliche Ernährung sozusagen zu unterstützen. Also da kann Maya gleich noch was zu sagen zu anti-entzündlicher Ernährung. Und Kurkuma ist aber auch eben ein Gewürz, ein Stoff, der mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass Kurkuma anti-entzündliche Eigenschaften hat. Da ist so ein Punkt, wo sich Ayurveda und Wissenschaft heutzutage dann auch schon treffen.
Kommen wir auf die Wissenschaft zurück. Gewürze, welche Rolle spielen die in der Ernährung?
Ja, durch die ganzen bioaktiven Stoffe in den Gewürzen spielen die eine wichtige Rolle. Also einmal natürlich erstmal Geschmack, ne? Das, was wir erleben, ganz wichtig. Egal, was wir essen, wenn wir es gar nicht würzen würden, schmecken die meisten Sachen recht fad. Da haben wir schon mal eine ganz wichtige Bedeutung. Und auch die entzündungshemmenden Eigenschaften tatsächlich. Die spielen auch eine große Rolle. Nach meinem Kenntnisstand ist das bei Kurkuma noch so ein bisschen, ja, nein, wir sind uns noch nicht so 100%ig sicher. Auf jeden Fall würde ich sagen, kann man auch antientzündlich mitverwenden. Ja, man sollte aber nicht meinen, ich mache jetzt Kurkuma irgendwo dran und damit tue ich alles, was ich tun kann. Denn ich habe das Gefühl, das ist was sonst häufig passiert, dass Menschen dann an alles Kurkuma dran machen, aber dabei alle anderen Gewürze, die ja auch alle tolle Wirkungen haben, außer Acht lassen und dann nicht mehr verwenden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir tatsächlich ja einfach auch da viel Abwechslung reinbringen, nicht nur wegen des Geschmacks, sondern auch wegen der unterschiedlichen Eigenschaften.
Was nutzt du selber für Gewürze? Wir sind ja meistens so auf Salz und Pfeffer ausgerichtet und dann hört die Kreativität bei den meisten schon auf. Dann kommt vielleicht nochmal ein Curry dazu, aber das war's dann.
Das kommt immer so ein bisschen aufs Gericht drauf an. Also Salz, Pfeffer, die Klassiker. Wenig Salz natürlich, wegen des Blutdrucks relevant. Italienische Gewürzmischungen, zum Beispiel Chili, auch Kreuzkümmel, das ist ja auch bei dir im Ayurveda, spielt das eine große Rolle. Ich bin tatsächlich bei uns gar nicht so fürs Würzen zuständig. Ich mache meistens so nach Rezept, so ein bisschen Chili kommt auch oft nochmal irgendwo dran, Paprikapulver. Aber wenn ich dann fertig bin, Sojasauce zum Beispiel auch, kann man auch gut benutzen für Soßen. Und ich denke, da fehlt noch irgendwie was. Dann gebe ich tatsächlich immer weiter und dann muss mein Partner kommen und das finale Würzen übernehmen, denn der macht das richtig gut und der ist da auch ganz kreativ. Also der macht dann den Kühlschrank auf und sagt, ich glaube, da kommt noch ein bisschen was von dieser Paste mit dran und da mache ich noch hiervon ein bisschen und da und das traue ich mich gar nicht. Wenn der fertig ist, dann hat das nochmal so einen ganz anderen Pfiff. Also Gewürze spielen da wirklich eine wahnsinnig wichtige Rolle für den Geschmack des Lebens, also der Mahlzeit am Ende, ja.
Da fehlt noch was. Das ist ja auch ein ganz gutes Stichwort für Nahrungsergänzungsmittel. Wenn man da die Industrie sieht, die haben eine ganze Palette von Nahrungsergänzungsmitteln. Brauchen wir die eigentlich?
Das kommt immer individuell drauf an. Ich kann jetzt nicht sagen pauschal nein. Sinnvollerweise würde man bei den meisten Sachen erstmal mit dem Arzt drüber sprechen und einen Bluttest machen lassen und schauen, ist da wirklich ein Mangel vorhanden. Nahrungsergänzungsmittel sind natürlich sehr präsent. Es wird viel Marketing betrieben, viel Werbung. Und dabei sollten Sie immer im Hinterkopf behalten, dass da natürlich jemand Ihnen was verkaufen möchte. Das heißt, der erzählt Ihnen natürlich, dass Sie das brauchen. Ob das am Ende wirklich so ist oder ob Sie die Sachen über das, was Sie sowieso essen, schon abdecken, wissen sie ja oft nicht selber. Deshalb würde ich da immer vorab mit einem Arzt sprechen.
Kann man zu viel auch beispielsweise an Vitamin C nehmen und hat das Nebenwirkungen?
Zu viel, ja, das kann passieren. Bei Vitamin C ist es jetzt relativ unkritisch. Das ist wasserlöslich, das pinkeln wir einfach wieder aus. Aber es gibt auch Nahrungsergänzungsmittel, die man überdosieren kann. Also Vitamin D zum Beispiel ist da einer, der kann, wenn man das über längere Zeit überdosiert, auch dazu führen, dass die Gefäße verkalken, weil es die Kalziumaufnahme fördert. Also das birgt tatsächlich Risiken. Auch Vitamin A zum Beispiel ist was Risiken birgt, gerade in der Schwangerschaft oder bei Rauchern und Raucherinnen. Also da sollte man nicht einfach so irgendwas nehmen. Wenn man jetzt denkt, ha, ich habe irgendwie einen Mangel und man geht los und geht jetzt zur Drogerie, kauft sich da das, wo man jetzt meint, dass das ist, was man braucht, dann können sie auch eine Augenbinde ummachen und einen Pfeil auf eine Dartscheibe werfen. Sie wissen gar nicht, welches sie eigentlich, also die Mitte treffen sie sehr wahrscheinlich so nicht. Deshalb ist es wirklich wichtig, man schaut da einfach vorher einmal hin, weil es eben auch bei manchen Dingen Risiken haben kann, gerade auch wenn jetzt mit den Nieren was nicht richtig in Ordnung ist, sollte man nicht einfach so drauf losmachen. Und es ist auch oft rausgeschmissenes Geld, also viele Sachen braucht man auch einfach gar nicht.
Ist es irgendwie, glaube ich, so ein Trend von unserer Gesellschaft, weil wir für viele Dinge uns Zeit nehmen, aber eben nicht für die Ernährung.
Und uns selbst.
Und uns selbst, ja. Dass wir dann so denken, ach, ich habe jetzt irgendwo gelesen oder gehört, Kurkuma ist antientzündlich. Ja super, dann schmeiße ich jetzt die Kurkuma-Tabletten rein und dann weiß ich, Vitamin D brauche ich. Dann schmeiße ich, also ich nehme einfach die schnelle Pille, anstatt zu gucken, was mein Körper, mein Geist, mein ganzes System, mein Nervensystem vielleicht viel mehr, viel bekömmlicher wäre, dass ich mir die Zeit nehme, für mich zu sorgen und für meine Lieben und den zu kochen und mir die Zeit nehme, ruhig zu werden, zu entspannen, dann tun wir uns unserem Körper oftmals viel mehr Gutes, als wenn wir jetzt sagen, oh, ich habe da gerade von XY gelesen oder gehört, das ist gut und dann kaufe ich das. Es ist eins von vielen, was zusammenspielen kann. Aber wir denken dann immer so, ah, kaufe ich, schlucke ich, wird schon.
Und gerade wo du das jetzt mit dem Kurkuma auch nochmal gesagt hast, bei Pflanzenextrakten zum Beispiel, da ist es so, wir wissen, dass die oft gar nicht so wirken, wie wenn wir wirklich die Pflanze essen würden. Das heißt, nur weil jetzt ein bestimmter Stoff zum Beispiel extrahiert wurde, wirkt der noch lange nicht so wie im echten Lebensmittel. Denn im echten Lebensmittel ist ja noch viel mehr anderes mit drin, was sich auch gegenseitig beeinflusst, was dann die Aufnahme beeinflusst zum Beispiel. Und allein deshalb sind echte Lebensmittel so viel wertvoller.
Wir denken ja über unsere Gesundheit dann nach, wenn irgendein Vorfall ist, eine Gesundheitseinschränkung, Übergewicht etc. Bleiben wir mal beim Übergewicht. Das ist ja eine der Hauptgeschichten, wenn ich anfange, über Ernährung, über gesunde Ernährung nachzudenken. Was mache ich denn, wenn ich übergewichtig bin?
Ja, da geht es natürlich erstmal darum, herauszufinden, woher kommt das, wenn das die wichtigste Frage ist. Wenn jetzt jemand mit Übergewicht zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne, ich sage jetzt meine Frau, kurz vor den Wechseljahren, ich bin übergewichtig, ich mache mir Sorgen um das Thema Osteoporose, dann ist das, worum es geht. Ne? Also Übergewicht muss nicht unbedingt im Fokus stehen. Man kann auch ganz vieles an der Ernährung in eine gesundheitsförderliche Richtung drehen, ohne überhaupt über das Gewicht zu sprechen. Und das, finde ich, ist ja ein sehr kleines Thema bisher noch in der Gesellschaft, dass das Gewicht so sehr im Fokus steht, aber ganz viele andere Sachen gar keine so große Rolle spielen, obwohl sie sogar wichtiger sein können. Also es geht ja nicht nur um das Gewicht auf der Waage. Gesundheit ist ja viel mehr als das. Das sollte man da auf jeden Fall bei bedenken, ne? Dass es halt auch einfach andere wichtige Dinge da gibt.
Aber viele Menschen, ja, die übergewichtig sind, die merken, das tut ihnen nicht gut. Ab irgendeinem Punkt, Bluthochdruck kommt vielleicht, Diabetes kommt vielleicht. Da ist ja die Frage, wie stelle ich denn jetzt meine Ernährung um? Was mache ich? Viele Leute versuchen es dann erstmal mit unterschiedlichen Diäten. Da gibt es eine ganze Litanei von Diäten, die sich auch in den ganzen Jahren die Namen vielleicht geändert haben, aber die Form ist immer das Gleiche. Wenn man anfängt, frisst die Hälfte, dann merkt man, das halte ich nicht durch. Wenn man dann Diäten macht, nur Kohlenhydrate oder sonst was, dann merkt man, das ist es nicht. Damit komme ich nicht weiter. Damit nehme ich vielleicht kurzfristig ab, aber eben nicht auf Dauer. Also wie komme ich dazu, auf Dauer tatsächlich mein Gewicht zu reduzieren, so dass ich wieder normal leben kann?
Indem ich bei Maya eine Beratung buche.
Zum Beispiel, genau.
Ja, also weil das ist ein langer Prozess und den würde ich mir dann echt von einem Profi begleiten lassen. Das ist ein guter Weg, um hier langfristig für sich erfolgreich zu sein. Und da ist Maya die absolute Expertin drin.
Ich würde tatsächlich ja das auch so angehen. Es ist einfach etwas, wo wir schauen müssen, wie kriegen wir die Gewohnheiten, die ja zu dem aktuellen Zustand, Gesundheitszustand geführt haben, und da spielt ja nicht nur die Ernährung eine Rolle, wie verändern wir die so, dass wir dem Ziel näher kommen? Beim Essen wäre das jetzt konkret, dass wir wieder an den Teller vom Anfang denken. Und zwar würden wir einfach mal schauen, wie ist denn die Telleraufteilung im Moment und wo haben wir da Potenzial? Ganz oft zeigt sich, Gemüse spielt eigentlich eine sehr kleine Rolle. Und sobald wir dem Gemüse auf dem Teller mehr Platz geben, und selbst wenn jetzt jemand da ist und sagt, ich mag aber nur Erbsen und Bohnen, dann ist das okay, dann gibt es halt erstmal Erbsen und Bohnen. Dass wir einfach schauen, was ist möglich, ne? Was ist auch mit Genuss dabei, was wird gerne gegessen. Und dann schauen wir, okay, wir haben jetzt ja mehr Gemüse auf dem Teller, aber wir können ja nicht einfach mehr essen. Das wäre ja auch wieder entgegen dem Ziel, das wir haben. Das heißt, irgendwas anderes wird weniger. Und dadurch passen sich automatisch dann schon im Verlaufe von mehreren Beratungseinheiten, das kann sich auch über ein halbes Jahr, über ein Jahr erstrecken. Das ist sogar gut, denn so kleine Veränderungen, die können wir viel besser ausprobieren, schauen, ist das jetzt was für mich klappt oder nicht? Oder ist es das nicht gewesen und wir probieren nochmal was anderes aus, um dann zu schauen, was machen wir als nächstes und dann wieder als nächstes, anstatt von heute auf morgen, was ja bei den Diäten, die jetzt beschrieben wurden, der Fall ist, wir krempeln alles einmal um. Wir machen das für 4 Wochen, wir nehmen 10 Kilo ab, was auch sehr viel ist. Ich würde deutlich weniger Gewichtsverlust anstreben, vielleicht so ein halbes bis ein Kilo in der Woche, wo dann viele auch erst denken, wäre ich aber gerne schneller an meinem Ziel, aber die wollen ja möglichst langfristig auch bei ihrem Ziel bleiben und nicht dann nach den 4 Wochen sagen, Mensch, endlich geschafft, jetzt kann ich wieder essen. Ne? Und dann essen die wieder so wie vorher. Das ist natürlich ungünstig, denn dann kommen sie auch wieder dahin, wo sie vorher waren.
Wenn du dich jetzt mit einem Klienten getroffen hast zur ersten Beratung, in welchen Abständen siehst du dann so einen Klienten, wenn es jetzt über ein halbes Jahr geht oder so?
Das kommt immer so ein bisschen auf die Person drauf an. Meistens mache ich so, dass es am Anfang eher 14 Tage sind, die wir dazwischen haben. Gerade weil wir am Anfang auch oft so ein bisschen Wissen noch vermitteln. Ne? Also wir sprechen zum Beispiel über diesen Teller und dann auch noch über Energiegehalte von Lebensmitteln. Das heißt, wir schauen, welche Lebensmittel haben sehr kleines Volumen, sage ich jetzt mal, also machen recht wenig satt, haben aber sehr, sehr viele Kalorien und welche Lebensmittel sind da weniger dicht gepackt, dass man halt satt wird und halt auch so viel essen kann, wie man möchte. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass dieses Hunger- und Sättigungsgefühl, das ganz viele gar nicht mehr haben, weil sie einfach nur essen, wenn es halt Frühstückszeit ist, ne, oder Mittagszeit oder ach, das riecht lecker. Die haben gar kein Gefühl mehr für den eigenen Körper, dass das auch wieder so ein bisschen zurückkommt und wir sagen können, Mensch, das reicht total. Wenn ich das jetzt so esse, dann bin ich satt, dann brauche ich gar nicht mehr. Und über dieses eigene Körpergefühl kann man da auch ganz viel schon erreichen.
Das heißt, das verändert sich auch im Laufe der Zeit. Also genauso wie sich ja wahrscheinlich auch Geschmack verändert und überhaupt die Ideen für Nahrung verändert. Also ich habe so das Paradebeispiel Kürbis. Ich mochte früher überhaupt keinen Kürbis, weil den gab es süß-sauer eingelegt. Und das war für mich das scheußlichste Gericht, was man sich vorstellen konnte. Mittlerweile esse ich Kürbis sehr gerne, weil die Möglichkeiten, Kürbis zuzubereiten, ja auch unendlich sind. Also verändert sich da auch was?
Total. Erstmal wird man ja neugierig und probiert neue Sachen aus und stellt fest, das ist total super. Ich bin gar nicht eingeschränkt, wenn ich jetzt was an meinem Lebensstil ändere, sondern ich habe eigentlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, die ich vorher nie genutzt habe. Und dann werden die Menschen neugierig und das ist so schön. Am Anfang kommen viele Menschen zu mir und sagen, ja, ich habe schon ganz viele Diäten hinter mir und ich habe das und das schon gemacht und jetzt weiß ich nicht weiter, weil jetzt klappt es nicht mehr. Dann haben die schon 5, 6 Mal in ihrem Leben eine Diät gehabt, haben 20 Kilo verloren, haben die dann irgendwann im Laufe der Jahre wieder drauf und stehen dann irgendwann da und sagen, aber heute geht's nicht mehr. Ich mache das Gleiche, aber das Gewicht geht nicht weg. Dann schauen wir, was man alles essen kann tatsächlich und es passiert trotzdem.
Fasten kann man machen, um Gewicht zu reduzieren, aber meistens wird es ja auch gemacht, um einfach ja wieder alles in geordnete Bahnen zu lenken. Was hält die Wissenschaftlerin vom Fasten?
Finde ich super und zwar aus vielen Gründen. Also wir haben ja die Möglichkeit, wenn wir jetzt, ich sag mal, eine Woche fasten, zum Beispiel angeleitet irgendwo hinfahren, nebenbei uns bewegen, haben wir auch viel Zeit, nachzudenken, zur Ruhe zu kommen, zu überlegen, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig, auch beim Thema Essen. Und man hat auch dann die Möglichkeit, aus dieser Zeit rauszugehen mit neuen Ideen, was man danach machen kann, was man für sich selbst Gutes tun kann.
Wir waren am Anfang mal bei den sogenannten blauen Zonen. Das heißt, das sind die Zonen, wo die Menschen am längsten leben. Das heißt, offenbar gesund leben. Mir sind da die Japaner eingefallen, die sehr alt werden mittlerweile, zumindest wenn man den Berichten trauen darf. Japaner leben sehr viel von Fisch. Ist Fisch das tolle Essen, was man machen kann, obwohl es ja heute schon eher problematisch ist, wenn wir von Überfischung reden, wenn wir von Belastung bei Fisch reden. Ist Fisch das wirklich beste Essen?
Es kommt immer auf die Menge drauf an. Ja, Fisch ist super. Wir haben viele ungesättigte Fettsäuren im Seefisch, also in den fettreichen Seefischen, jetzt wie Lachs, Makrele, Hering. Und das spielt sicherlich eine Rolle, dass die viel Fisch essen. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt nur Fisch essen, dann kommen wir auch nicht so richtig weiter, weil wir haben natürlich auch eine Schwermetallbelastung. Und Überfischung ist tatsächlich ein Thema. Es ist wirklich so die Menge, das Mittelmaß, worauf es dann ankommt. Empfohlen werden so 1 bis 2 Fischmahlzeiten in der Woche. Das ist das, was man heute so dazu weiß.
Ich musste jetzt gleich wieder an unseren Sonntagsbraten denken und freitags gab es immer Fisch. Also das war auch noch ganz lange Zeit. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist in den Kantinen so. Freitags Fisch und sonntags der Sonntagsbraten. Also eigentlich haben doch irgendwie die Generation vor uns deutlich gesünder gelebt als wir, oder?
Obwohl wir werden ja heute schon älter, ne? Das muss man ja
das
schon
muss man,
sagen.
Ja, also ja.
Wir werden älter, aber wir werden nicht unbedingt gesund älter. Also die Lebensjahre, die wir dazu gewonnen haben, sind keine gesunden Lebensjahre. Das heißt, wir haben auch viel Potenzial zu schauen, wie kriegen wir das hin, dass wir möglichst lange so fit sind, wie es halt irgendwie geht, vorausgesetzt wir möchten das. Ne? Das ist ja auch wieder die einzelne Entscheidung.
Ja, das war der Podcast Kur im Dialog. Wir haben gelernt, dass es auf das richtige Maß beim Essen ankommt, dass es wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und über das, was wir essen, einmal ehrlich nachzudenken.
Wir können uns Hilfe holen bei der Ernährungsberatung, zum Beispiel hier im Staatsbad Pyrmont. Das wird übrigens auch von den Krankenkassen mitfinanziert. Aber letztendlich haben wir es selber in der Hand. Beim Auto ist es klar, wir tanken in einem Benziner kein Diesel. Überlegen wir also auch, mit was wir unseren Körper betanken. Ich danke meiner Mitmoderatorin Silke Schauer und unserem Gast, der Ernährungsberaterin Maja Friedrichs. Mein Name ist Joachim Stracke.
Ja, wir haben zu danken.
Ja, danke schön.